Der Wüstenplanet, Teil 2 von 2 von Frank Herbert. Es lesen Jürgen Prochnow, Simon Jäger und Marianne Rosenberg.
Prophezeiung und Vorsehung. Wie kann man sie angesichts unbeantworteter Fragen deuten? Zu wie vielen Teilen bestehen sie aus Vorherbestimmung und zu wie vielen Teilen ist der Prophet selbst an der Formung der Zukunft beteiligt? Welche Harmonien müssen im Einklang mit der Vorhersage stehen? Sieht der Prophet die Zukunft klar vor sich oder vielmehr eine Reihe sich schwach abzeichnender Linien, die er mit Worten verbindet? Aus Private Reflexion über Muad'Dib von Prinzessin Irulan.
Nimm ihr Wasser, hatte der Mann aus der Dunkelheit der Nacht gerufen. Paul kämpfte seine Angst nieder, sah zu seiner Mutter hinüber und stellte fest, dass sie ebenfalls kampfbereit dastand. Es wäre bedauerlich, müssten wir euch gleich auf der Stelle umbringen, sagte die Stimme über ihn. Das ist der Mann, der zuerst zu uns sprach, dachte Jessica. Sie sind also mindestens zu zweit, einer rechts und einer links von uns. Signoro Hubosa Sucares, in Mangala Pragavas doime Kamafas, Nabeslas Lele Palchobas. Der Mann zu ihrer Rechten rief etwas über das Tal hinweg. Während Paul nichts davon verstand, waren die Worte für Jessica klar. Die Sprache war Shakopsa, eine der frühen Jagdsprachen, und der Mann über ihnen hatte damit ausgedrückt, dass sie wahrscheinlich die beiden Personen seien, die sie suchten. In der plötzlichen Stille, die diesem Ausruf folgte, glitt der zweite Mond matt leuchtend in seiner blauen Farbe über die Felsen. Das Tal wurde in einen hellen Schein getaucht, und aus allen Ecken erklangen leise, raschelnde Geräusche, wie von Männern, die aus der Finsternis der Felsschründe heraus offenes Gelände betraten. Paul sah eine Reihe von Schatten und dachte, ein ganzer Trupp. Ein hochgewachsener Mann, der in einem Burnus gekleidet war, kam auf sie zu und blieb vor Jessica stehen. Er hatte das Tuch, das sein Gesicht vor dem Sand schützte, zur Seite geschoben, sodass sein dichter, schwarzer Bart zu sehen war. Augen und Nase blieben weiterhin unter dem Schatten der Kapuze verborgen.
»Was haben wir hier?«, fragte er. »Djinn oder Mensch?«
Als Jessica die Beruhigung ausstrahlende Stimme des Fremen hörte, schöpfte sie wieder schwache Hoffnung. Doch die Stimme klang auch befehlsgewohnt. Dies war der Mann, der sie als erster aus dem Dunkel heraus angerufen hatte.
»Mensch, nehme ich an«,
beantwortete der Mann seine eigene Frage. Jessica fühlte das unter seiner Robe verborgene Messer mehr, als dass sie es sah. Es war ein bitteres Gefühl für sie zu wissen, dass weder Paul noch sie über Körperschilde verfügten.
»Könnt ihr auch sprechen?«, fragte der Mann.
Jessica konzentrierte alle verfügbare Arroganz in Stimme und Gebaren. Obwohl sie der Meinung war, dass es die Lage dringend erforderte, eine Antwort zu geben, war sie sich noch nicht klar darüber, wie sie den Mann zu packen hatte und wo seine Schwächen lagen.
»Wer macht sich hier wie eine Bande von Verbrechern in der Nacht an uns heran?«,
verlangte sie zu wissen. Der von seiner Kapuze verborgene Kopf ihres Gegenübers zuckte zurück, fing sich aber rasch wieder. Der Mann hatte sich gut unter Kontrolle. Um ein schwieriges Ziel zu bieten, entfernte sich Paul unauffällig etwas von seiner Mutter, wissend, dass es ihnen, falls es zu einem Kampf kommen sollte, bessere Chancen einräumen würde. Der Kopf des Mannes drehte sich und wandte sich Paul zu. Das Mondlicht zeigte jetzt einen Teil des Gesichts. Jessica sah eine scharf geschnittene Nase und ein glitzerndes Auge. »Es ist dunkel, völlig dunkel und ohne das geringste Weiß.« Schwere Augenbrauen und einen gesträubten Schnauzbart.
»Anfänger«, sagte der Mann Paul zugewandt, und dann, »wenn ihr vor den Harkonnen geflüchtet seid, seid ihr uns vielleicht willkommen. Wie sieht es aus, Junge?«
Mehrere Möglichkeiten zuckten durch Pauls Gehirn. Ist es nur ein Trick, oder spricht er die Wahrheit? Auf jeden Fall mussten sie zu einer schnellen Entscheidung gelangen.
»Aus welchem Grund sollten euch Flüchtlinge willkommen sein?«,
fragte er.
Ein Kind, das wie ein Mann denkt und redet, erwiderte der Hochgewachsene. Nun, um diese Frage zu beantworten, mein junger Wali, brauche ich nicht weit auszuholen. Ich bin einer von denen, die sich weigern, den Harkonnen, den Fei, den Wassertribut zu zahlen. Aus diesem Grund heiße ich Leute, die vor ihnen flüchten, willkommen.
Er weiß, wer wir sind, dachte Paul, auch wenn er sich bemüht, uns das nicht merken zu lassen.
Ich bin Stilgar der Fremen, sagte der große Mann jetzt. Löst das vielleicht deine Zunge, junger Mann?
Es ist die gleiche Stimme, dachte Paul. Und er erinnerte sich an das Zusammentreffen im Kontrollraum von Arrakeen. Der Mann war dort aufgetaucht und hatte sich nach der Leiche eines von Harkonnen-Agenten erschlagenen Freundes erkundigt, der auf dem Weg gewesen war, seinem Vater eine Botschaft zu überbringen.
»Ich kenne dich, Stilgar«, erwiderte Paul. »Ich war zusammen mit meinem Vater bei einer Lagebesprechung, als du nach dem Wasser deines Freundes fragtest. Du hast einen der Männer meines Vaters mit dir genommen, Duncan Idaho. Es war ein Austausch von Freunden.«
»Idaho verließ uns, um zu seinem Herzog zurückzukehren«, entgegnete Stilgar.